Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, hier zu stehen und euch in die Augen zu blicken, zu sehen, dass ihr gekommen seid, euch auf den Weg gemacht habt. Es geht heute um das Thema die christliche Gemeinschaft, die Stärke, die Gott uns geschenkt hat, wenn wir zusammenkommen, wenn wir einander begegnen. Aber auch wenn wir miteinander ringen um Dinge, die schiefgelaufen sind in unserem Glaubensleben und die Überwindung brauchen. Und ich glaube, den Text, den ich meine, Gott mir aufs Herz gelegt hat, spricht sehr viel in einer besonderen Art und Weise darüber. Wir sind heute von Alfter nach Rheinbach gefahren und mit dem Auto und irgendwo zwischendrin, ich glaube, es ist Buschhofen, steht so ein Schild, weist auf einen, ich weiß nicht, ob es ein Schmuckhändler ist, aber es ist ein großer Diamant drauf. Man fährt so dran vorbei und es hat mich erinnert an einen Kommentar zu diesem Brief. Der Mann hat geschrieben, dieser Brief ist ein Diamant oder ein Juwel. Er ist sehr kurz und wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich euch ermutigen, sie wirklich zu nehmen oder das Handy zu nehmen, weil ich glaube, es ist ganz hilfreich, mit diesen Gedanken mitzugehen. Ja, warum ist das ein Juwel oder warum könnte das ein Juwel sein? Ich möchte euch aber erst meinen Lieblingsfilm vorstellen. Es ist ein Film, der handelt von zwei Männern. Der heißt Good Will Hunting. Manche von euch kennen den Film vielleicht. Es zeigt sich daran, dass ich den Film schon öfters gesehen habe und immer wieder hineingehe und meine neue Dinge zu entdecken. Es handelt von zwei Männern im Wesentlichen. Dem älteren Mann, der ist Robin Williams. Ich denke, er ist ein Seelsorger. Er verbringt seine Zeit damit, sich mit Menschen einzeln zu begegnen, sie zu konfrontieren mit ihrer Lebenssituation, mit ihren Dingen, die sie im Herzen bewegen und auch den Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und so im Laufe dieses Films kommt ein junger Mann zu ihm, der heißt Matt Damon. Der wird in dem Film 21 Jahre alt, eigentlich ein sehr kräftiger Kerl, neigt zu Brutalität, was nicht gut ist, hat aber ein mathematisches Genie, das entdeckt wird von einem Mathematikprofessor und das soll jetzt wirklich gehoben werden. Also dieser Juwel, ein junger Mann, der soll wirklich so richtig zur Geltung kommen, Karriere machen. Und dazu ist es nötig, dass er sich aber erstmal mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt und das geschieht in diesem Film. Das Thema meiner Predigt ist die Stärke christlicher Gemeinschaft. Wozu ist die christliche Gemeinschaft, die wir erleben, so in diesem Rahmen in der Lage? Was kann sie verändern? Was kann Christus in uns bewirken? Und wenn ich über christliche Gemeinschaft nachdenke, dann denke ich vor allem auch an kleinere Gruppen. Also wenn ich das gegenseitige Miteinander, wenn wir uns unter der Woche treffen, wenn wir uns unter der Woche sehen, wenn wir Zeit miteinander verbringen, zu zwei, zu dritt, zu fünf, zu sechst, also auch diese kleineren Hausgemeinden. Ich möchte mit euch erst ein bisschen in diesen Text eingehen und den Rahmen schaffen, damit man so verstehen kann, was damals eigentlich die Situation war. Das ist der sogenannte Philemon-Brief. Und der Anfang und das Ende sind eigentlich relativ spannend, weil es zeigt, dass sowohl Paulus, er schreibt diesen Brief, Gefangener Christ Jesu, und Timotheus, der Bruder, sie schreiben den an den lieben Philemon, ihn bezeichnen ihn als lieben Bruder. Und es werden aber auch Namen genannt, Archippus, Apphia, die Schwester, die Hausgemeinde, sie werden namentlich genannt und man sieht sofort, dass ein Philemon, der angesprochen wird, der ist eingebettet in eine christliche Gemeinschaft. Er ist nicht im christlichen Glauben alleinstehend, sondern er ist eingebettet in Brüder und Schwestern, die sicherlich Sachen mit ihm erlebt haben, durchrungen haben. Und das ist ganz wichtig, dass er eingebettet ist. Ich dachte mir, der Begriff des Biotops könnte angemessen sein. Also welches Biotop, welchen Lebensraum hatte eigentlich Philemon zum Beispiel? Und am Ende dieses Briefes, in den Versen 23 bis 25, geht es um den Lebensraum von Paulus. Er war ursprünglich im Gefängnis und trotzdem nennt er seine Mitarbeiter. Er nennt Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Er nennt diese Personen, und es wird auch hier sichtbar, der Schreiber dieses Briefes, er hat Menschen um sich, seine Brüder oder Schwestern, die ihn stärken. Er braucht diese Menschen. Und ich glaube auch zutiefst, wenn ich an mein Leben denke, ich brauche euch, ich brauche Brüder und Schwestern, die mich begleiten, die mich stärken. Ich denke an meine Ehefrau, wie oft sind wir im Miteinander zusammen und ich erfahre Stärkung durch meine Frau, aber auch durch andere Geschwister im Miteinander. Die Stärke christlicher Gemeinschaft. Der Brief wurde nach meines Erachtens, also wie ich es verstanden habe, nach Kolosse geschickt. Das heißt, es ist eigentlich, glaube ich, interessant oder hilfreich zu verstehen. Es gab einen großen Brief an die Gemeinde, die Paulus geschrieben hat aus der Gefangenschaft. Und er hat diesen Brief mit zwei Namen, mit Tychikus und Onesimus gesendet. Es ist in diese Stadt gegangen. Die Leute haben diesen Brief gehört und gelesen. Und Paulus hat vor allem auch immer wieder darum gerungen, das lesen wir auch, dass jeder einzelne Mensch, dem er begegnet und auf dem Herzen hat, wirklich zur Vollkommenheit im Glauben kommt. Im Sinne von, dass Luft nach oben möglich ist. Er wertschätzt sehr stark, was da ist. Und diese Gemeinde war vorbildlich in vielen Dingen. Und trotzdem hat er immer wieder Punkte erkannt, wo er merkte, da möchte ich drauf eingehen und da möchte ich, dass der Glaube wächst, dass mehr kommt im guten Sinne. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Gnade von Christus. Und dieser Brief des Kolosserbriefs wird gesendet und vermutlich wurde der Philemonbrief mit an die Hand gegeben. Und nachdem er verlesen wurde, könnte man sich vorstellen, ach übrigens, wir haben noch, oder nicht nur übrigens, es ist noch ein zweiter Brief da, der auch gemeinsam verlesen werden soll. Und auf diesen Brief möchte ich mit euch eingehen. Es ist eine Hausgemeinde, in der dieser Brief gelesen wird. Und ich wollte ihn erstmal mit euch anfangen zu lesen von den Versen 4 bis 7. Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Dass dein Glaube, den wir miteinander haben, kräftig werde. In Erkenntnis all des Guten bei uns auf Christus hin. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Ich gehe erstmal noch kurz auf die Form ein. Man kann sich vorstellen, es geht um das Du eigentlich. Philemon wird direkt angesprochen, aber es geschieht in öffentlicher Atmosphäre. Andere sollten zuhören. Und wir können das, diese Atmosphäre bietet auch eine gewisse Spannung. Und der erste Auftakt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Wir stellen uns vor, Paulus denkt an diesen Mann Philemon. Vermutlich haben sie sich Jahre zuvor in Ephesus getroffen, als Paulus gepredigt hat, das Evangelium. Und Philemon ist in diese Stadt gekommen, hat davon gehört und hat gemerkt, okay, dieser Gott ist der lebendige Gott. Ich möchte meinen Glauben auf ihn setzen. Oder Gott hat ihm die Augen geöffnet, er ist zum Glauben gekommen. Paulus hat ihn sozusagen als, ja, wahrscheinlich als Vater angenommen, als geistlichen Vater. Und das verbindet sie. Und Jahre später oder Momente später schreibt er diesen Brief. Das heißt, es hat eine Beziehung zwischen diesen beiden Männern bestanden. Und er schreibt diesen sehr liebevollen und wertschätzenden Brief. Hier steht, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Wenn ich darüber nachdenke, was ist das für eine Hingabe oder Liebe für eine andere Person, die sich kennen. Ein Ausleger Warren Wiersbe hat geschrieben, christliche Gemeinschaft besteht in drei Dingen. Dass wir jemanden in den Gedanken haben, jemanden im Herzen tragen und für jemanden beten. Also jemanden in den Gedanken haben, jemanden im Herzen tragen und für jemanden beten. Und das kann auch stattfinden, wenn wir uns nicht sehen. Also ich genieße es, miteinander zu begegnen, aber christliche Gemeinschaft entsteht oder besteht vor allem da auch, wenn wir in örtlicher Entfernung füreinander beten, in Gedanken, jemanden auf dem Herzen tragen, der Fehler macht, der Dinge falsch macht. Wie viele Menschen haben mich begleitet und bewegt, wo ich Dinge in meinem Glauben falsch gemacht habe, aber sie haben für mich gerungen und gekämpft. Und im Gebet füreinander zu danken, das ist auch eine Stärke der christlichen Gemeinschaft. Denn ich höre in Vers 5, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Was für ein vorbildlicher Glaube. Und ich habe mich erinnert, vor wenigen Wochen haben wir hier unser Gemeindejubiläum gefeiert und da wurde auch jemand hier vorne von Klaus geehrt für sein vorbildlichen Einbringen in den Dienst, den er tut. Und auch hier wird jemand geehrt und das ist der Platz, das auch zu tun. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Liebe und Glaube. Wir haben heute gerade sehr viel über die Liebe gesprochen. Mit welcher Liebe begegnet uns Christus? Jesus ist so ein liebenswerter Gott. Die Liebe kommt von ihm, sie erreicht uns. Er hat uns zuerst geliebt und daraus sind wir erstmal überhaupt in der Lage, andere zu lieben. Und es ist eine doppelte Liebe. Da steht, die du hast an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen. Das ist eine vertikale Ebene zwischen dem Einzelnen und Gott und Jesus, dem Herrn. Das ist die erste. Und außerdem breitet sie sich aus zu allen Heiligen. Es geht dann in die Horizontale. Beides gehört zusammen und kann ohne einander nicht gedacht sein. Und jetzt kommt der Kernvers. Ich hatte das so verstanden, das ist so die Brutstätte des ganzen Briefes, Vers 6. Das ist dein Glaube, den wir miteinander haben. Ursprünglich steht hier auch, dass die Gemeinschaft deines Glaubens, es ist kein isolierter Glaube, der hier angesprochen wird, sondern hier steht, dass die Gemeinschaft deines Glaubens, der Philemon ist eine Gemeinschaft des Glaubens hineingewachsen und in dieser Gemeinschaft steht er mit Paulus und daran erinnert er ihn, es geht um die Gemeinschaft des Glaubens. Und jetzt kommt kräftig werde. Ich denke an in diesem Moment an kräftig, da denke ich an eine Rakete, die in, mit unseren Kindern schauen wir jetzt ab und zu mal so Mondfilme, Geschichten so, wenn dann so Mars-Missionen gemacht werden. Und dann gibt's immer diesen Moment, wenn die Rakete gebaut ist und da steht und gezündet werden soll. Und es gibt diesen Moment, und ich glaube, dass Paulus hier auch etwas zünden will. Er will etwas in diesem jungen Mann initiieren. Er will, dass sein Glaube kräftig wird. Und wir haben gerade gelesen, dass sein Glaube schon sehr vorbildlich war. Und trotzdem möchte er, dass jetzt in einer bestimmten Situation sein Glaube kräftig, wirkungsvoll, man kann vielleicht sagen energetisch oder energiegeladen, wirklich sich ausbreiten soll. Und die Frage ist, in welcher Situation das ist. In Erkenntnis all des Guten bei uns. Ich habe mir gerade gedacht, bei diesem Begriff in Erkenntnis, was ist damit gemeint? Und es hat mich erinnert an eine Stelle in Matthäus 9, Verse 35 bis 38, als Jesus durch die Landen zieht und die Menschen sieht und sieht, dass sie hilflos und erschöpft sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was passiert da? Er nimmt das wahr, aber ich glaube, er kennt was ganz tief in seinem Innersten, dass sie hilflos sind und erschöpft und einen Hirten brauchen. Und dann passiert was ganz, eigentlich was Einzigartiges. Es steht, es ergriff ein tiefes Mitgefühl, ein tiefes Erfassen. Erkenntnis ist ein mentaler, aber ein innerer Prozess, der uns bewegt, der Jesus bewegt hat, etwas zu tun. Und ich dachte an das Team Raab heute, wie bewundernswert ist es, Menschen zu sehen, die eine Not haben, da hineinzusehen, ein etwas zu erkennen, auch zu fragen, was ist der nächste Schritt? Und dann aus diesem Erkennen heraus, dieser Not, dass Jesus etwas bewegen möchte, etwas zu tun. Ein tiefes Erfassen in Erkenntnis all des Guten bei uns. Und Paulus spricht etwas an, was er erlebt hat. Wir kommen gleich darauf, was er erlebt hat, was er wahrgenommen hat. Und er möchte, dass Philemon das erkennt und daraufhin etwa handelt. Auf Christus hin. Und ich denke, dass das Gute, dass das manchmal gar nicht so sichtbar oder spürbar ist für uns, dass manche Dinge, die gut werden oder die Gott gut machen möchte, die sind im ersten Moment entweder unangenehm, den möchte ich ausweichen, oder ich habe nicht die Mut oder die Kraft aus mir selbst heraus, mich denen zu stellen. Aber ich glaube, dass Gott und Jesus uns da hineinführen möchte in diese Auseinandersetzung. Auf Christus hin. Meine Frau und ich, wir hatten letztes Wochenende ein Ehewochenende zusammen. Wir waren eingebettet mit fünf anderen Paaren in eine Gruppe. Wir treffen uns einmal im Jahr, um darüber nachzudenken, was wir erlebt haben als Ehepaar mit Familie, wofür wir dankbar sind mit unseren Kindern, wo wir aber auch ringen. Und ein älteres Ehepaar, Horst und Annemarie, die begleiten uns. Horst ist etwa 77 Jahre alt, kennt unsere Lebenssituation auch mit einer gewissen Distanz, kann er natürlich manche vielleicht Sachen leichter erkennen, als wir das manchmal denken. Und er hat aber auch beschrieben aus seinem Alter heraus, dass mit dem fortschreitenden Alter, ich muss das jetzt so aufnehmen, weil ich noch nicht so alt bin, aber dass die Möglichkeiten einfach immer enger werden, dass das, was man tun kann, irgendwie sich immer mehr reduziert, weil man älter wird. Aber das fand ich sehr schön, dieser Gedanke, dass er meinte, am Ende würde es sich oder reduzierte sich eigentlich auf eine Person, auf Jesus Christus. Und das fand ich einen kraftvollen Gedanken, was passiert eigentlich am Ende oder in den entscheidenden Situationen. Und hier auf Christus hin zu überlegen, diesen Blick zu gewinnen in unserer Situation. Und wir können denken, Paulus war in Gefangenschaft. Wie hat er gedacht? Er hat im Blick auf Christus gedacht, in Vers 9 steht aus, er ist ein alter Mann und aus dieser Position her betrachtet er das Leben Und das fand ich irgendwie spannend, ein Leben zu betrachten, auch im Blick auf Christus hin und darauf auch den Mut zu schöpfen, Dinge anzugehen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die schwierig sind für uns und nicht an uns vorbeigehen zu lassen. Genau, die nächsten Verse von 8 bis 16 geht Paulus auf eine sehr liebevolle Art und Weise auf Philemon zu. Er hat ein konkretes Anliegen, er will sozusagen seinen Glauben kräftigen und hat auch eine konkrete Situation vor Augen. Aber es ist spannend, wie er auf ihn zugeht. Er formuliert eine Bitte, er könnte aus seiner Autorität heraus ein Gebot geben, was auch Platz hat in der christlichen Gemeinde. Im Kolosserbrief schreibt er zum Beispiel Paulus, Apostel Jesu Christi. Im Philemonbrief schreibt er Paulus, Gefangener Christi Jesu. Das heißt, er begibt sich auf eine andere Ebene in der Begegnung mit diesem Mann. Er formuliert eine Bitte an ihn und geht so auf ihn zu. Er sagt, er möchte, dass Philemon freiwillig und aus Liebe heraus handelt. Er handelt aus Liebe heraus. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist die Situation? Wir wissen oder wir können davon ausgehen, dass Philemon einen Sklaven hatte, der hieß Onesimus, der Name heißt eigentlich der Nützliche. Er hat sich bei ihm nicht als sehr nützlich erwiesen in der damaligen Zeit und es kam zu einem Zerbruch. Vermutlich hat er etwas geraubt oder ihm geschadet und ist dann abgehauen. Und er ist aber irgendwie bei Paulus gelandet, im Gefängnis. Paulus hat ihn aufgenommen, ein Herz für diesen Mann gefasst, für diesen jungen Mann und hat ihn so mit sich an die Hand genommen, hat ihn von, wie er es halt auch so immer macht, von Christus erzählt. Und dieser junge Mann ist zum Glauben gekommen, zum lebendigen Glauben. Und dann hat sich sein Leben komplett verändert. Dieses junge Leben hat sich gewandelt von einem unnützlichen zu einem nützlichen Mitarbeiter bei Paulus. Er hat sich bewährt. Paulus hat das miterlebt. Er hat ihn in sein Herz geschlossen. Und dann könnte ihn doch eigentlich bei sich behalten. Weil das ist doch das Beste. Er braucht Mitarbeiter. Aber was hat er gemacht? Er hat sich entschieden, im Blick auf Christus, meine ich, die Situation angeblickt und erkannt, ja, seine Geschichte gesehen und hat gesagt, nein, ich sende diesen jungen Mann wie mein eigenes Herz, sende ich ihn zurück und konfrontiere den Philemon mit dieser Situation, weil ich möchte, dass etwas Gutes daraus geschieht. Und im Vertrauen auf den Glauben und den Gehorsam dieses Mannes vertraue ich, dass da Gott etwas Gutes hervorbringen wird. Ich formuliere eine Bitte. Ich möchte, dass er mit Freiwilligkeit und in Liebe antwortet. Deswegen Vers 17 ist dann die konkrete Bitte. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ich auf wie mich selbst. Er spricht wieder die Gemeinschaft an, Freund, Gemeinschaft. Das ist das, was uns auch ausmacht im Blick auf Christus. Und er verbindet sich mit diesem Mann. Und mir kam diese Geschichte, wenn wir mit unseren Kindern einzelne Hörbücher hören, dann passieren immer so Momente, wo Kinder Fußball spielen, also jetzt im Hörbuch, und dann machen sie einen Schuss, schießen den Ball und dann geht er irgendwo in eine Fensterscheibe rein. Die Fensterscheibe geht zu Zerbruch. Die Kinder sind total aufgewühlt. Sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Sollen sie jetzt hingehen? Sollen sie weglaufen? Sie sind eigentlich mit der Situation völlig überfordert. Und also eine Anfrage ist auch hier, was macht Philemon jetzt eigentlich in diesem Moment? Wird er ihn aufnehmen? Wird er der Bitte des Paulus folgen? In dem Hörbuch ist das meistens so, dann kommt diese Erkenntnis, ach, die Eltern haben ja eine Haftpflichtversicherung. Das ist so der lösende Moment, den die Kinder dann denken, so, oh, und dann kann ich diesem Mann auch dieser Situation neu begegnen und diesen Schaden, der ja wirklich entstanden ist. Und wir wissen, dass dort, wo wir Wunden haben, da ist Schaden geschehen. Das ist jetzt keine Fensterscheibe, aber im persönlichen Leben entsteht Schaden, auch in Auseinandersetzungen miteinander. Und ich dachte mir, dort, wo wir miteinander Wunden oder Kränkungen erlebt hat, legt Jesus den Finger auf die Wunde. Dort, wo wir miteinander Kränkungen oder Verletzungen erlebt haben, legt Jesus den Finger auf die Wunde, nicht um uns zu weiter zu verletzen, sondern um Heilung zu bringen. Und ich glaube, dass das hier geschieht. Er führt den Philemon in die Auseinandersetzung, zeigt ihm aber auch, dass jemand da ist, der diesen Schaden wirklich in die Hand nimmt, dass er den Schaden in die Hand nimmt und dass der Schaden auch beseitigt wird und dass er dann frei ist, diesen Mann wirklich wieder liebevoll in die Gemeinschaft aufzunehmen. Und der Gedanke auch, eine zweite Chance zu geben. Gott ist ein Gott, der gerne zweite Chancen gibt. Also in meinem Leben hat Gott mir, glaube ich, ja immer wieder auch gibt mir zweite Chancen. Das ist etwas Schweres zu begreifen, aber das für mich in Anspruch zu nehmen und auch für andere zu glauben, anderen zweite Chancen zu geben. Genau, das ist so der eigentlich der Ausgangspunkt oder das Zentrum von diesem Brief. Vers 20 zum Abschluss. Ja, mein Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Es geht darum, das Herz auch des Paulus zu erfreuen in der Gefangenschaft, es zu erquicken, es zur Ruhe zu bringen. Ein alter Mann, der zurückblickt und sieht, dieser Konflikt hat sich gelöst, diese Auseinandersetzung hat sich wirklich in Frieden gelöst. Der Schlussgedanke war einfach zu fragen, auch wo Gott uns auch mutig in Auseinandersetzungen hineinführt, wo ich stehe, die auch wachsam zu betrachten und auch Menschen heranzuführen, die uns helfen oder uns dienen können, diese Baustellen in unserem Leben wirklich zu bewältigen im Miteinander, Gott zur Ehre, aber auch ja zur Freude und zur Auferbauung. Ich bete noch zum Abschluss.